stellen sich die Wirbelsäule vor wie einen Turm gebaut aus Bauklötzen. Und wenn diese Bauklötze aber nicht mehr gerade übereinander stehen, fällt dieser Bauklotzturm um oder die Tendenz ist eben dazu da und die Muskulatur muss das halten. Und man spricht dann eben vom Wirbelgleiten. Und mir ist es auch immer ganz wichtig, dem Patienten zu sagen, das können wir operieren, das biete ich dir an. Das ist eine relative Operationsindikation. Ob wir das morgen operieren, in 2 Wochen oder in 3 Monaten oder auch nie, das entscheiden nicht wir, das entscheidet der Patient.
Jetzt kommt Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheiß. Viel Spaß. Wir alle brauchen etwas, das uns im Leben Halt gibt. Das können Menschen sein, ein Hobby, aber natürlich auch etwas, ja, ganz Banales, unser Körper. Unsere Wirbelsäule sorgt nicht nur dafür, dass wir aufrecht gehen oder sitzen können, sie ist auch unsere Bewegungsachse. Durch sie können wir uns drehen, biegen, dehnen, zumindest wenn sie gesund ist. Und damit willkommen zu einer ganz neuen Folge. Schön, dass ihr reinhört heute. Eine Versteifung der Wirbelsäule klingt im ersten Moment vielleicht erstmal angsteinflößend. Dabei kann sie in ganz bestimmten Fällen unsere Rettung sein. Und genau da wollen wir heute mal genauer hinsehen. Mit unserem Experten, der mir schon gegenüber sitzt. Jetzt herzlich willkommen auch an Sie, Nadia Garefi.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich auch sehr. Schön, dass Sie gekommen sind. Herr Garefi, wer oder was gibt Ihnen denn Halt im Leben?
Das ist vor allem die Familie, aber auch mein Beruf, für den ich brenne und den ich auch sehr liebe und auch mit Leidenschaft betreibe.
Und war es schon immer die Wirbelsäulenchirurgie oder?
Tatsächlich habe ich früh gelernt in der Medizin, dass ich eher ein praktischer Mensch bin. Auch in der Vorklinik fand ich die Anatomie viel spannender als zum Beispiel die Physiologie, die ich zwar auch gut bestanden habe, aber ich muss mit den Händen arbeiten, habe dann im Rahmen des Studiums in verschiedene Fachbereiche reingeguckt, in die Unfallchirurgie, in die Gefäßchirurgie und fand eigentlich die Neurochirurgie immer noch am spannendsten, sodass ich dann mich relativ früh, noch während des Studiums festgelegt habe, dass ich Neurochirurg werden möchte. Mhm. Und habe dann meine Facharztweiterbildung, wo ich dann natürlich für die Kopfchirurgie und für die Wirbelsäulenchirurgie ausgebildet werde, durchgeführt. Und habe dann im Endeffekt festgestellt, dass mir die Wirbelsäulenchirurgie noch mal ein Stückchen näher am Herzen liegt.
Und warum? Können Sie das so raus?
Also die Kopfchirurgie fand ich oft sehr frustrierend, wenn man dann für den Patienten alles gibt und der Patient dann doch irgendwie pflegebedürftig bleibt. Und in der Wirbelsäulenchirurgie kann man dann doch öfters Erfolge feiern. Auch da gibt es natürlich die traurigen und die frustranten Verläufe, wo die Patienten nachher auch irgendwie unzufrieden sind, trotz der besten Leistung, die man gegeben hatte. Aber im Endeffekt, glaube ich, hat man da eine bessere Quote und das für mich befriedigend, auch die Leute zufrieden nach Hause gehen zu sehen.
Ja, aber das kann ich total nachvollziehen. Vor allen Dingen, wenn man eben so nah mit Menschen arbeitet und auch für deren Wohlergehen ja ein Stück weit Verantwortung hat. Ne?
Das also, stimmt.
Ja, total verständlich. Ja, dann widmen wir uns doch jetzt auch mal konkret Ihrem Spezialgebiet. Sie sind eben Oberarzt für Wirbelsäulenchirurgie in der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen. Vielleicht erstmal so ganz generell, um inhaltlich heute reinzukommen. Welche Kräfte wirken denn auf unsere Wirbelsäule ein im Alltag oder auch vielleicht bei der Arbeit?
Gut, das sind vielfältige Kräfte und ich will mich da selber gar nicht ausnehmen. Das liegt oft auch in seinem Lebensstil. Wenn ich einen Bürojob habe, dann stelle ich fest, dass viele meiner Patienten überhaupt keinen ergonomischen Arbeitsplatz haben und in gebeugter Haltung über dem PC hängen oder der Stuhl zu niedrig eingestellt ist und oft eben dadurch Rückenschmerzen entstehen. Dann habe ich natürlich eine große Bandbreite an Patienten, die aus dem Bau kommen zum Beispiel, die mit Vibrationskräften arbeiten, mit Rüttelplatten, Presslufthämmern. Dann haben wir die LKW-Fahrer, die jedes Schlagloch mit abbekommen und eben viele Patienten aus der Pflege, die natürlich dann auch oft Patienten lagern müssen und auch hier Kräfte einwirken, ausüben müssen.
Mhm. Und wie sieht's aus quasi mit dem eigenen Kopf, der ja nun doch auch ganz oben an der Spitze ist, der Wirbelsäule?
Dessen ist man sich manchmal gar nicht so bewusst, aber der Kopf hat schon so ein Gewicht von 5 bis 6 Kilogramm. Das ist natürlich eine Last, die wir jeden Tag mit uns rumtragen, die wir selber gar nicht bewusst wahrnehmen. Ich stelle es immer wieder fest, wenn wir Patienten im OP lagern und der Patient ist in Narkose und ich halte den Kopf fest, damit der Chef zum Beispiel den Kopf fixieren kann für die Lagerung. Dann sage ich immer, Chef, beeil dich, der Arm wird lahm.
Das kann ich mir vorstellen. Und ich meine, das ist ja auch keine Situation, aus der man dann mal eben so schnell raus kann. Da muss man das schon stimmt. Auch warten, bis man quasi so weit
genau.
Ist. Ja. Ja, wir wollen heute ja auch über die Versteifung als Behandlungsmethode sprechen. Allerdings kann die Wirbelsäule ja auch natürlich versteifen. Und vielleicht ist es an der Stelle nochmal ganz gut, die beiden Aspekte auch zu unterscheiden. Ich nehme an, bei der natürlichen Versteifung spielt auch Abnutzung, Verschleiß eine Rolle, oder?
Nicht zwangsläufig. Es gibt auch die sogenannten Blockwirbel, die können physiologisch auftreten. Zum Beispiel Patienten bekommen aus irgendeinem Grund eine Kernspintomographie und haben dann plötzlich 2 bis 3 Wirbel, die miteinander verwachsen sind und einen sogenannten Blockwirbel gebildet haben. Mhm. Das ist letztendlich das, was man ja auch mit einer Operation zum Beispiel nachher erreichen will. Das heißt, die Menschen merken das in ihrem Alltag gar nicht. Das heißt, wenn 1 oder 2 Segmente stabilisiert oder fusioniert sind, sich also nicht mehr bewegen können, hat der Patient in der Regel gar nicht so große Auswirkungen für seinen Alltag, die er dann wahrnimmt.
Mhm. Und gibt es auch spezielle Krankheiten, die dafür sorgen können? Also ich kenne mich nicht so gut aus, aber weiß ich nicht, Osteoporose beispielsweise, ne? Da sind wir ja auch direkt bei der Wirbelsäule.
Naja, die Osteoporose selber eigentlich nicht. Eine klassische Krankheit, die zum Beispiel zu einer Versteifung der Wirbelsäule führt, wäre der Morbus Bechterew. Das ist eine Erkrankung aus dem rheumatologischen Formenkreis. Das Immunsystem entwickelt eine Antwort auf Oberflächenantigene von Zellen, die zu einer Entzündungsreaktion führen, was wiederum dazu führt, dass die Wirbelsäule verknöchert. Und oft ist das so, dass die Patienten eben auch in eine gekrümmte Haltung reinkommen und dann oft auch aus dem Grund den Arzt aufsuchen. Mhm. Das sind leider auch Erkrankungen, die viel zu selten oder viel zu spät erkannt werden. Die machen sich oft im jugendlichen Alter schon bemerkbar durch morgendliche Steifigkeit, durch Rückenschmerzen und werden oft gar nicht richtig ernst genommen und gedeutet. Und erst wenn der Patient dann älter wird und die Verknöcherung der Wirbelsäule schon fortgeschritten ist, dann fällt es auf. Und da muss man letztlich endlich sagen, die Prävention ist ganz gut. Und sollte es jemanden geben, der auch dann die entsprechende rheumatologische Erkrankung in der Vorgeschichte hat, der sollte das auch gezielt vielleicht mit seinem Hausarzt besprechen.
Okay, wow. Also im jugendlichen Alter, das hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Also ja, weil gerade wenn man eben auch an das Thema Verschleiß denkt, dann denkt man ja oft eher an eine gewisse Altersstufe, wo das passieren kann. Aber ich frage mich natürlich, wie soll man es selber merken? Ne? Also wenn Sie sagen, es wird nicht früh erkannt, aber ich wüsste selber gar nicht, woran ich das merken könnte, ehrlich gesagt.
Es wird oft einfach nicht richtig gedeutet. Ich meine, wenn ein junger Mann von 20, 21 Jahren zum Arzt geht und sagt, mein Rücken tut weh, dann sagt man, ja, dann mach ein bisschen Sport, dann wird es vielleicht auch nicht so ernst genommen.
Das stimmt,
und letztendlich muss man einfach die Symptome genauer deuten.
Mhm. Unsere Wirbelsäule besteht ja aus 24 beweglichen Bausteinen. Welche Bereiche kann das denn alles betreffen mit der natürlichen Versteifung?
Letztendlich jeden Bereich der Wirbelsäule. Wir haben die Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule. Und Versteifungen können tatsächlich in allen 3 Wirbelsäulenabschnitten auftreten oder auch durch den Arzt hervorgerufen werden.
Mhm. Unsere Wirbelsäule hält uns ja generell in Bewegung. Jetzt finde ich, klingt das dann eigentlich auch erstmal paradox. Warum sind denn gezielte Versteifungen überhaupt notwendig?
Auch dafür gibt es eine Vielfalt von Gründen, warum man so einen Eingriff durchführen sollte. Letztendlich das, was uns am häufigsten begegnet, sind eben die degenerativen Veränderungen, verschleißbedingte Veränderungen. Stellen Sie sich die Wirbelsäule vor wie einen Turm gebaut aus Bauklötzen. Und wenn diese Bauklötze aber nicht mehr gerade übereinander stehen, fällt dieser Bauklotzturm um oder die Tendenz ist eben dazu da und die Muskulatur muss das halten. Mhm. Und man spricht dann eben vom Wirbelgleiten. Normalerweise sollte die Wirbelkörperhinterkante über der Wirbelkörperhinterkante ist drüber und des darunter liegenden Wirbels liegen. Und manchmal tritt es auf, dass sie sich gegeneinander verschieben und durch dieses Verschieben hat der Patient starke Schmerzen. Das wäre zum Beispiel ein Grund zu stabilisieren. Mhm. Dann gibt es natürlich dann die unfallbedingten Folgen, wenn jemand stürzt, hat einen Reiterunfall, einen Verkehrsunfall und die Wirbelsäule bricht. Das könnte ein Grund sein, das zu stabilisieren. Und ein ganz wichtiger Punkt, der leider oft auch so ein bisschen verkannt sind die entzündlichen Erkrankungen. Ich weiß jetzt ganz genau, dass ich die niedergelassenen Kollegen, die zuhören, vielleicht irgendwie so ein bisschen irritiere oder vielleicht so ein bisschen vors Knie stoßen. Ich weiß, dass in den Praxen draußen oft Spritzen gesetzt werden. Und in den allermeisten Fällen geht das eben auch gut. Aber als Wirbelsäulenchirurg sieht man leider auch dann die 1, 2 Patienten, wo dann tatsächlich Entzündungen an der Wirbelsäule entstehen, wo das dann auch zu einem stabilisierenden Eingriff kommen kann.
Naja, und da sind wir auch klassisch bei dem Thema, ist halt die Frage, wie lange das gut geht, wenn man gemein gesagt einfach immer nur Symptome wegspritzt. Ne? Also ich meine, Sie gehen ja dann an die Ursache ran. Das ist ja wieder mal auch was ganz anderes.
Das ist der Ansatz, aber man muss sich eben bewusst sein, das Schicksal des Patienten steht und fällt mit der ersten Indikationsstellung. Mhm. Und leider ist das auch die Stabilisierungs-OP nicht immer der Eingriff, wo man sagen kann, ich operiere den Patienten und der ist dann innerhalb von 14 Tagen fit, sondern ich sage dem Patienten im Vorfeld, bevor ich den zur Operation vorbereite, auch kläre ich ausführlich darüber auf, dass letztendlich im Anschluss der Operation sich noch ein langer Weg erstreckt, bis der Patient sagen kann, ich habe es überstanden, mir geht's gut. Und ich muss mir eben auch als Chirurg und gerade als Wirbelsäulenchirurg bewusst sein, dass letztendlich mit jeder Veränderung der Biomechanik, die ich durch meinen Eingriff verursache, auch Folgereaktionen des Körpers provozieren kann, muss eben dann da ein vernünftiges Verhältnis von, wie viel darf ich schädigen und wie viel muss ich erhalten, muss ich einen Kompromiss finden, weil oft kommen die Patienten und sagen, ich habe 5 Bandscheibenvorfälle, können wir die Segmente nicht gleich mit operieren, und wenn ich aber klinisch nicht den Eindruck habe, dass das mit stabilisiert oder mit behandelt werden sollte, dann letztendlich würde ich mich dann eher zu einer sehr kleineren Variante entscheiden. Nicht, weil ich keine Lust habe zu operieren, aber im Endeffekt ist das schon so, dass ich sage, die Folgen, die durch meine Operation entstehen, die muss ich eben mitkalkulieren.
Habe ich mir noch nicht so Gedanken drüber gemacht, aber ist eigentlich völlig klar, weil letztendlich hat jeder Eingriff ja auch systemische Auswirkungen auch wieder und dass auch dann der Körper anders fungiert, als das vorher der Fall war. Ne?
Das stimmt.
Mhm. Es muss ja trotzdem nicht immer direkt der chirurgische Eingriff sein. Vor so einer Stabilisierung in Form der OP gibt es ja auch noch andere Behandlungsschritte. Welche Möglichkeiten probieren Sie denn da auch gern erstmal aus?
Ich sag mal so, die Patienten, die zu mir kommen, die sind ja schon ambulant von den niedergelassenen Kollegen sehr gut behandelt worden. Das heißt, im ersten Schritt versucht man natürlich dem Patienten erstmal Schmerztherapie zukommen zu lassen, ob das jetzt in Tablettenform ist oder eben auch in Spritzenform. Das ist eine Möglichkeit, um den Patienten erstmal in die Lage zu versetzen, sich weiter zu bewegen. Dann sollten die Patienten im Vorfeld auch Physiotherapie durchführen und Krankengymnastik und Muskelaufbau. Und auch das sage ich den Patienten, letztendlich sollte es dann doch irgendwann so weit kommen, dass man sagt, okay, wir operieren das, ist diese Zeit nicht verloren, weil alles, was den Patienten in Bewegung hält und einen aktiven Patienten in die Operation bringt, führt auch meistens dazu, dass wir einen aktiven Patienten auch wieder in die ambulante Weiterbehandlung entlassen.
Also Sie würden sagen, Mobilisation ist das A und O?
Auf jeden Fall.
Und auch wenn man Schmerzen hat?
Auch dann.
Und wie helfen Sie da aus?
Vor allem eben über die Schmerztherapie.
Okay, also wahrscheinlich dann auch da gezielt Medikamente und so, dass es wieder geht, sodass man sich eben im Lage fühlt zu bewegen.
Richtig.
Ich hatte es eben schon ganz kurz angerissen, die Wirbelsäule versteifen zu lassen, kann ja schon auch erstmal so ein bisschen angsteinflößend klingen. Ich würde den Eingriff auch trotzdem gerne nochmal ein bisschen genauer beleuchten. Was genau wird denn versteift? Also Sie hatten eben schon gesagt, in der natürlichen Version kann alles versteift werden. Ergo ist es dann eben bei der OP auch so?
Letztendlich ja. Die Herangehensweise in den einzelnen Wirbelsäulenabschnitten ist unterschiedlich. Im Bereich der Halswirbelsäule zum Beispiel kann ich die Wirbelsäule nur jeweils entweder von vorne oder von hinten behandeln, weil zwischen quasi dem hinteren Abschnitt der Wirbelsäule und dem vorderen Abschnitt der Wirbelsäule ist das Rückenmark. Das kann ich während der Operation nicht einfach verlagern. Und insofern, wenn ich jemanden an der Halswirbelsäule stabilisieren möchte, dann werde ich meistens 2 Eingriffe daraus machen müssen, dass ich dann einmal einen Eingriff über den Nacken durchführe und einen vorne über den Hals. Das ist zum Beispiel im Bereich der Lendenwirbelsäule gar nicht notwendig, denn da kann ich sowohl auch die hinteren und die vorderen Wirbelsäulenabschnitte von über den Rücken erreichen und kann zum Beispiel den Nervenschlauch, wo das Rückenmark schon geendet hat, einfach beiseite verlagern, ohne dass ich dem Patienten irgendeine Art von Schaden zufüge.
Mhm. Inzwischen gehören Stabilisierungsoperationen an der Wirbelsäule ja zu den häufigsten Eingriffen in der Wirbelsäulenchirurgie. Gibt es da verschiedene chirurgische Techniken oder Verfahren oder beziehungsweise haben Sie irgendwie was, wo Sie sagen, das ist meiner Meinung nach am effektivsten?
Das kann man so pauschal vielleicht gar nicht beantworten. Letztendlich gibt es einmal die versteifenden Operationen, wo ich tatsächlich versuche, Bewegungen aus einem Segment rauszunehmen. Und es gibt die bewegungserhaltenden Operationstechniken, die zum Beispiel eine Restbeweglichkeit im Bewegungssegment noch zulassen. Zum Beispiel, indem man Schrauben einsetzt, stellen sich das pauschal vor, wie zum Beispiel ein kleines Scharnier, das ich einsetze, das der Wirbelsäule zwar einerseits Halt gibt, aber andererseits noch eine gewisse Bewegungsfunktion zulässt. Aber das ist im Moment, sage ich mal, nicht der Standard. Das ist etwas, wo ich sage, letztendlich sollte das Ziel schon sein, so viel Bewegung wie möglich an der Wirbelsäule zuzulassen. Mhm. Das muss man aber gut abwägen, weil meiner Meinung nach auch die Systeme heutzutage noch nicht ausgereift sind. Das ist Zukunftsmusik, wo ich sage, da liegt die Zukunft. Die bewegungserhaltende Chirurgie ist absolut zu befürworten. Aber die Mittel, die uns im Moment zur Verfügung stehen, sind noch nicht ausgereift, sodass man letztendlich auch mit einem fusionierenden Eingriff nicht viel schlechter arbeitet.
Okay. Schön, dass Sie es gerade schon mal kurz anschneiden. Wir werden es uns auf jeden Fall für das Ende der Episode noch aufheben, weil ich da eben auch immer gerne nochmal hingucke, wo kann es denn noch hingehen, weil wir ja schon auch in sehr spannenden Zeiten sind mit Robotik, mit KI etc. Aber genau, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich finde das Thema Selbstwirksamkeit immer sehr, sehr wichtig. Ich meine, in gewissen Bereichen müssen wir natürlich uns irgendwie Unterstützung holen oder sollten es zumindest und müssen vielleicht auch ein Stück weit die Kontrolle abgeben. Aber selbst wirksam zu sein macht ja ganz viel mit Körper und Seele. Und vor so einem Eingriff kann man sich ja auch eigentlich schon ganz gut darauf einstimmen oder vorbereiten. Was halten Sie denn für Fragen für relevant, wenn so ein Eingriff bevorsteht? Was sollten PatientInnen erfragen davor?
Letztendlich muss sich der Patient bewusst sein, dass er auch nach der Operation nicht die volle Mobilität vorhanden ist. Und insofern finde ich es immer ganz wichtig, dass der Patient, oft haben wir es ja mit älteren Patienten zu tun, sich Gedanken darüber macht, wie geht es nach der Operation weiter, wenn ich eine 70-Jährige habe, die keine Angehörigen hat, die nicht weiß, wie sie einkaufen sollen, wie sie ihren Haushalt führt. Die muss ich natürlich im Vorfeld eher darüber Gedanken machen, als wenn ich einen 50-Jährigen habe, der eine Familie hat, die ihn unterstützt und der sich um diese alltäglichen Dinge keine Gedanken machen muss. Das ist das, was ich sage. Das sollte im Vorfeld auf jeden Fall geplant werden. Mhm. Und die Frage ist letztendlich auch immer, auch wenn Sie gesagt haben, es wird viel stabilisiert, das ist leider so. Ich sage bewusst leider, im Endeffekt sollte der stabilisierende Eingriff immer die Ultima Ratio, die letzte Behandlungsinstanz darstellen. Im Endeffekt stellt sich immer die Frage, bevor man so etwas operiert, wie hoch ist der Leidensdruck des Patienten und ist diese Art von doch relativ radikaler Operation gerechtfertigt.
Mhm. Vielleicht machen wir es nochmal ein bisschen bildhafter. Wenn so ein Eingriff jetzt geplant ist, was genau passiert da? Also wie verläuft die OP? Was erwartet mich davor, währenddessen danach? So ein bisschen sind wir gerade schon eingetaucht, aber vielleicht können Sie nochmal so an einem bisschen durcherzählen.
Also das, im Konkreten läuft das ungefähr so ab. Der Patient hat seine ambulante Therapie über den Orthopäden oder über den Physiotherapeuten abgeschlossen und auch der Schmerztherapeut hat ihn schon gesehen und er kommt nicht weiter. Dann besorgt er sich einen Termin in unserer Sprechstunde, wird dann von uns untersucht. Wir gucken uns dann die Bildgebung an, die erfolgt ist, gucken, muss noch irgendeine Art von Bildgebung zusätzlich erfolgen, was man auch immer wieder machen kann, was eine ganz einfache Untersuchung ist, ist zum Beispiel die Funktionsaufnahme. Das heißt, es ist eine Röntgenaufnahme. Der Patient steht vorm Röntgenschirm und beugt sich einmal nach vorne und er streckt sich einmal nach hinten. Und man kann letztendlich in jeder Position der Wirbelsäule gucken, ist da eine Überbeweglichkeit vorhanden, die einen stabilisierenden Eingriff rechtfertigen würde. Mhm. Wir beraten den Patienten und mir ist es auch immer ganz wichtig, dem Patienten zu sagen, okay, das ist die Indikationsstellung, das können wir operieren, das biete ich dir an. Das ist eine, in den allermeisten Fällen, wenn ich jemanden vor mir habe, der keine Lähmung hat oder irgendwelche neurologischen Ausfälle, dann sage ich, das ist eine relative Operationsindikation. Ob wir das morgen operieren, in 2 Wochen oder in 3 Monaten oder auch nie, das entscheiden nicht wir, das entscheidet der Patient. Und ich finde es immer ganz wichtig, dass der Patient sich bewusst ist, dass er im Vorfeld schon die konservative Therapie abgeschlossen hat und nicht sagt, ich möchte gerne noch dieses probieren oder jenes probieren. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, wenn jemand mit einem guten Gefühl in eine Operation reinkommt und sagt, okay, ich habe meine konservative Therapie durchgeführt und ich komme nicht zurecht und ich lasse mich dann operieren, dann geht er mit einem guten Gefühl in die Operation rein und das sind meistens auch die Patienten, die mit einem guten Gefühl aus der Operation rauskommen. Mhm. Wenn der Patient dann seine Bedenkzeit hatte und sich dann zur Operation entschieden hat, dann macht er sich einen Termin, zum Beispiel über unser Sekretariat und bekommt einen Termin zur Aufnahme. Wenn ich jemanden habe, der internistisch gesund ist, der keine großartigen Herzvorerkrankungen hat oder einen Schlaganfall in der Vorgeschichte, den kann ich auch prästationär vorbereiten. Das heißt, der macht sich einen Termin, der wird ambulant aufgeklärt, zur Operation wird vom Narkosearzt angeschaut. Wir nehmen Blut ab und wenn dann alles abgeschlossen ist, dann bekommt er einen Termin zur Operation und kommt direkt zur Operation. Sollten wir jemanden haben, der zum Beispiel kränker ist, der einen hohen Blutdruck hat und einen Diabetes, der schlecht eingestellt ist, den nehmen wir lieber einen Tag vorher auf und lassen ihn auch nochmal internistisch beurteilen, damit wir mit maximaler Sicherheit an die Operation herangehen können. Die Operation selber ist eigentlich gar nicht so lang. Wenn ich dann ein Segment stabilisiere, schätze ich 2,5, maximal 3 Stunden. Das verlängert sich natürlich, je größer die Stabilisierung gewählt wird. Ich bin da auch ganz ehrlich zu den Patienten und sage immer, die ersten 2 Tage sind sehr unangenehm. Dann hat der Patient schon relativ starke Schmerzen, die wir aber auch mit Schmerzmedikamenten, zum Beispiel auch mit einer Schmerzpumpe, die der Patient postoperativ bekommt, behandeln können. Und meistens so ungefähr nach einer Woche mit relativ starken Medikamenten ist der Patient entlassfähig. Das heißt, der ist mobil, der ist kein Pflegefall, der kann sich selber waschen und anziehen. Allerdings den Haushalt kann er noch nicht führen. Und ich sage mal so, bis das Leben halbwegs erträglich wird. Und er sagt, okay, die Lebensqualität kommt wieder, können auch locker 3 Monate vergehen. Ich freue mich über jeden Patienten, der natürlich früher gesund wird. Und realistischerweise, bis der Patient sagen kann, ich habe es überstanden, vergehen auch durchaus schon mal 6 bis 8 Monate. Deswegen sage ich immer, gerade weil es eben so einen Rattenschwanz an Leidensweg nach sich zieht, sage ich dem Patienten immer, okay, das ist die Option, das können wir Ihnen anbieten. Und machen Sie sich Gedanken, fühlen Sie sich nicht unter Druck gesetzt. Das ist nichts, wo ich sage, das muss jetzt zwischen Tür und Angel entschieden werden, sondern da soll sich der Patient wirklich reichlich überlegen und auch nochmal mit dem Orthopäden sprechen, vielleicht sich eine zweite Meinung einholen. Auch das biete ich immer wieder an, dass der Patient sagen kann, okay, ich fühle mich gut informiert und aufgeklärt und dann packen wir es zusammen an.
Jetzt haben Sie das glücklicherweise auch schon beantwortet, weil ich glaube, genau das werden Sie wahrscheinlich auch oft gefragt, was so ein realistisches Ergebnis ist, ne, sozusagen. Haben Sie ein Beispiel, wo Sie sagen, da hat man wirklich gemerkt, da hat die Person wirklich Lebensqualität zurückbekommen und wie sah das dann aus?
Zum Beispiel bei Patienten, die vor allem durch degenerative Veränderungen, durch Verschleiß symptomatisch werden, die berichten über stärkste Rückenschmerzen, die klassischerweise auch so geschildert werden, dass der Patient sagt, ich habe das Gefühl, meine Wirbelsäule bricht durch. Und das sind auch meistens Patienten, die kommen nicht weit. Die haben dann die sogenannte Schaufensterkrankheit. Die laufen dann 20 Meter und müssen dann stehen bleiben, weil sie dann auch ausstrahlende Schmerzen haben, die ins Bein reinziehen. Manchmal ist das auch so, dass die Patienten sagen, das Bein wird schlapp und ich kann gar nicht mehr weiterlaufen. Das sind dann schon Patienten, wenn ich den Rückenmarkskanal ausreichend entlaste und die Nerven befreie sozusagen und der Wirbelsäule etwas Halt verleihe durch die Operation, dass die Patienten sagen, okay, die erste Zeit war zwar unangenehm, aber im Endeffekt hat sich's doch gelohnt und die schaffen dann nachher auch mehr als 20 Meter und gehen dann wieder mit dem Hund spazieren und erreichen ihre Lebensqualität zurück.
Wenn wir über chirurgische Eingriffe am Knochen sprechen, dann ist natürlich ja wahrscheinlich die Nachsorge als erstes Reha angesagt, oder?
Ja, oft erwarten die Patienten, dass die Reha meistens im Anschluss beginnt und dem muss ich immer so ein bisschen einen kleinen Dämpfer verpassen, dass ich sage, nee, machen Sie erstmal eine kurze Pause und in der Regel, unser Sozialdienst ist da auch involviert und die wissen schon Bescheid, dass wir letztendlich immer eine Ruhephase empfehlen von 4 bis 6 Wochen. Das hat einfach einen ganz praktischen Nutzen, bis die äußere Wundfläche abgeheilt ist. Das dauert ungefähr 10 Tage, dann kann man die Fäden ziehen. Oft ist das auch so, dass wir die Wunden so vernähen, dass man gar keine Fäden ziehen muss. Die Fäden lösen sich dann von selber auf. Aber bis die innere Wundheilung abgeschlossen ist und die Muskulatur wieder funktionell wird und belastbar wird, vergehen eben 4 bis 6 Wochen und dann erst macht es Sinn zu trainieren.
Und insgesamt kann es schon auch, so sagten Sie, 6 bis 8 Monate dauern, bis der Heilungsprozess so in Anführungsstrichen ganz abgeschlossen ist, oder?
Bis der Patient möglichst schmerzfrei ist, am liebsten ohne Schmerzmedikamente und sagen kann, ich habe meine Lebensqualität zurückerlangt und die Operation hat sich für mich gelohnt.
Gibt es denn im Nachhinein Komplikationen, die auftreten können? Also ja, gerade auch vielleicht, wenn es dann Richtung Reha geht?
Letztendlich Komplikationen kann es immer geben. Die Komplikation, vor der ich immer die größte Sorge habe, ist eigentlich die Infektion, die zwar in relativen Zahlen gesehen eher selten auftritt, ich sage mal so 3 bis 4% ungefähr, ist aber die Komplikation, die dann doch den Patienten immer noch ein paar Wochen zurückwirft, weil sie eben auch wieder antibiotisch behandelt werden muss. Im Zweifel muss nochmal die Wunde revidiert werden. Das ist die Komplikation, vor der ich die größte Sorge habe, langfristig gesehen. Und das war eben das, was ich eben meinte, dass man versucht, den Eingriff so klein wie möglich zu halten. Kann es auch nach Jahren dazu kommen, wenn man ein Segment stilllegt, der Körper versucht sich eben die Beweglichkeit wiederzuholen, die man ihm klaut und die holt er sich meistens über das Nachbarsegment wieder. Das heißt, wenn ich im Segment 5S1 stabilisiere, dann ist das leider immer wieder zu beobachten nach einigen Jahren, dass zum Beispiel das Segment 4-5 derartig verschleißt, dass es dann irgendwann mit in die Fusion mit eingefasst werden muss. Das heißt, das ist das, was langfristig daraus resultieren kann.
Damit wir es uns gerade mal vorstellen können, weil ich habe keine Vorstellung davon, wenn Sie von Segmenten sprechen und 4 und 5, wie kann ich mir das vorstellen? Wo ist das in der Wirbelsäule?
Wie Sie eingangs erwähnten, die Wirbelsäule hat 24 Wirbel und die Lendenwirbelsäule hat 5 Wirbel. Man zählt von oben nach unten, quasi von der Brustwirbelsäule anfängt, ist dann L1 und L5 ist dann das letzte Wirbelsegment, das knapp über dem Popo. Und wenn ich dann im Segment 5S1, das ist dann das unterste Wirbelsegment, stabilisiere, kann es eben sein, dass so eine Problematik nach Jahren plötzlich wieder auftritt, obwohl mit der Operation selber insofern alles in Ordnung ist und das Nachbarsegment ist dann kaputt gegangen. Insofern kann man natürlich dann, wenn es zur Indikationsstellung kommt, was die Operation angeht, sollte man versuchen, den Eingriff so kurz wie möglich zu halten, um eben das Risiko für Folgeschäden zu minimieren.
Wie oft kann man denn die Wirbelsäule operieren?
Plakativ würde ich fast sagen, unbegrenzt. Das würde ich natürlich nicht empfehlen. Das Ziel sollte sein, so wenig wie möglich am Patienten zu machen.
Wenn wir gerade so Stichworte haben wie Komplexität, Probleme, Herausforderungen, was sind so Momente, in denen Sie sich schon auch mal ordentlich herausgefordert fühlen im Alltag? Ist das bei Ihnen dann eher so, dass Sie vielleicht mal einen Patienten haben, ja, der vielleicht viele Vorerkrankungen mitbringt, wo man einfach schon direkt weiß, oh, das ist ein komplexes Krankheitsbild und da muss ich irgendwie sehr, sehr aufpassen? Oder wir hatten eben viel über Nerven, Nervenbahnen gesprochen. Das stelle ich mir dann schon auch, naja, ein Stück weit riskant vor, wenn man da operiert.
Natürlich, formal gesehen, wenn ich dann den Patienten zur Operation aufkläre, erzähle ich ihm ganz schreckliche Sachen, was alles passieren kann. Aus dem klinischen Alltag weiß ich eben, die meisten Dinge davon treten eben nicht ein. Gerade wenn es den multimorbiden Patienten angeht, der eben viele Vorerkrankungen hat, das sind Entscheidungen, die werden oft eben auch im Team getroffen. Das heißt, der Internist wird involviert, der Narkosearzt wird involviert und wir als Chirurgen nehmen auch Stellung und besprechen dann gemeinsam, können wir es wagen, diesen Patienten zu operieren. Und leider ist das auch manchmal so, dass wir sagen, okay, das Risiko für die Narkose ist zu groß. Diesen Eingriff würden wir nicht empfehlen.
Und würden Sie sagen, dass so Teamwork und Interdisziplinarität schon auch feste Bestandteile Ihres Alltags sind?
Auf jeden Fall.
Ohne geht's nicht. Ne?
Ohne geht's nicht.
Und will man wahrscheinlich auch nicht, oder?
Das war eigentlich schon relativ früh für mich auch der Grund, dass ich sage, ich will in der Klinik arbeiten, weil das Arbeiten zwischen den Disziplinen hat mir immer Freude gemacht. Und ich habe dann in einer Klinik angefangen, wo ich zum Beispiel auch allgemein unfallchirurgische Dienste gemacht habe und habe dann auch immer mal wieder internistische Patienten gesehen. Das war ein kleines Krankenhaus. Und da habe ich mir direkt nach dem Studium so einen gewissen, sag ich mal, klinischen Blick beibehalten. Habe dann eine Station meiner Laufbahn war in der Uniklinik in Aachen. Und im Endeffekt habe ich für mich immer den Wunsch gehabt, auch wenn ich Neurochirurg bin, meine primäre Bestimmung, ich bin Arzt und ich versuche den Patienten auch nicht nur quasi auf die Wirbelsäule fokussiert zu sehen, sondern an dem Patienten gibt es noch andere Organsysteme, die eben in meine Überlegungen mit einbezogen werden müssen.
Ist jetzt eine sehr persönliche Frage. Ich frage Sie trotzdem, weil ich das Gefühl habe, dass Sie der passende Kandidat dafür sind. Ich habe so unterschiedliche Erfahrungen gemacht und manchmal habe ich dann doch das Gefühl, dass ich in Behandlungen manchmal Menschen gegenüber sitze, denen so ein Stück weit auch die Empathie ein bisschen verloren gegangen ist. Wie schaffen Sie das, das doch auch immer wieder individuell als Person zu sehen, als Mensch, als jedes neue Schicksal, was da kommt?
Ich sag mal so, das Wichtigste, was natürlich jeder Arzt braucht, ich darf nicht mit jedem Patienten mitleiden. Das würde, glaube ich, den Arzt selber auch kaputt machen. Aber ich versuche, mit dem Patienten so zu sprechen, dass ich mir vorstelle, wenn entweder berate ich den so, als wäre ich selber, oder wenn es eben ältere Patienten sind, dann sage ich mal, wenn Sie jetzt meine Mama wären oder wenn Sie mein Papa wären. Ich versuche es immer aus dem Blickwinkel zu sehen, weil ich mir denke, was ich für meine Familie in Anspruch nehmen würde, für mich selber, das wünsche ich auch meinem Patienten.
Und es schafft natürlich auch Nähe auf diese Art und Weise.
In einer gewissen Weise, ja.
Ja. Dann vielleicht eben noch mal kurz zum Thema Selbstwirksamkeit und Prävention. Wenn ich jetzt ein erhöhtes Risiko habe, dass meine Wirbelsäule eben irgendwann instabil wird, wie kann ich da jetzt schon am besten vorbeugen?
Letztendlich werde ich das Rad nicht neu erfinden. Das, was man empfehlen kann, ist eben eine gesunde Ernährung und das eben auch Bewegung und ein ausreichender Sport, der eben auch nicht unbedingt bis ins Exzessive getrieben wird, sondern wenn man einen Hobbysportler hat, der sagt, okay, ich mache zweimal die Woche ausreichend Sport und Gymnastik, das wäre ein Lebensstil, den ich mir für meine Patienten wünschen würde.
Ja, und der, glaube ich, auch relativ realistisch einzuhalten ist. Definitiv. Eigentlich, ne? Ja. Sie sind schon ja viele Jahre als Arzt tätig. Da sehen Sie natürlich auch viele PatientInnen und bekommen ja einzelne Schicksale mit. Gibt es irgendwas, an das Sie sich besonders erinnern in den letzten Jahren oder vielleicht eine Situation, die Ihnen auch ja besonders ans Herz gegangen ist?
Das sind oft natürlich auch die Patienten, wo man auch mit dem Endergebnis der Operation nicht zufrieden ist. Und erstaunlicherweise ist das nicht immer so, dass man sagt, ich habe den Patienten gut operiert und der wird zwangsläufig gut, sondern es sind eben oft auch die schicksalshaften Verläufe, wo man sagen kann, okay, wir haben unser Bestes gegeben und haben aber nicht das Ergebnis erzielt, das wir erreichen wollten.
Und was sind dann aber die Momente, wo Sie sagen, im positiven Sinne, das berührt Sie? Wann würden Sie sagen, gehen Sie raus abends aus der Klinik und haben ein Lächeln im Gesicht?
Wenn ich meine Patienten glücklich aus dem Krankenhaus rausgehen sehe oder wenn ich aus dem Haupteingang rausgehe und sehe, die Patienten stehen vorne und sind wieder mobil, das ist ein Zustand, wo ich sagen kann, okay, ich habe meine Arbeit gut gemacht und darüber freue ich mich.
Schön, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und man sieht natürlich auch einfach so das Ergebnis. Also man hat einen schönen Vorher-Nachher-Vergleich sozusagen.
Das stimmt.
Was glauben Sie denn, wo die Wirbelsäulenchirurgie noch so hingehen kann? Wir sind ja, ich habe es gerade schon so ein bisschen angeschnitten, technologisch sehr weit. Wir sind minimalinvasiv unterwegs. Die roboterassistierte Chirurgie ist schon eine ganze Weile unter uns. Wo kann das noch hingehen oder was wünschen Sie sich vielleicht auch?
Also wir sind auch jetzt schon auf einem relativ guten technologischen Niveau. Letztendlich, wenn ich die Wirbelsäule stabilisieren will und ich bringe Schrauben in die Wirbel ein, dann muss ich die Schrauben natürlich so platzieren, dass ich nichts verletze. Und die einfachste Technik ist letztendlich einmal, ich muss mir natürlich der Anatomie bewusst sein, das ist klar. Das ist Handwerkszeug, das braucht jeder. Dann haben wir ein Röntgengerät, mit dem ich dann mir bestimmte Strukturen am Wirbel darstellen kann, wo ich weiß, die darf ich durchbohren, ohne dass ich irgendwelche Nerven verletze. Mittlerweile ist man schon so weit, dass man eine Navigation hat. Das heißt, wir können die Computertomographiebilder, die im Vorfeld angefertigt worden sind, mit einem Navigationssystem matchen und können dann letztendlich in der Operation, haben wir ein Zeigeinstrument, das wir quasi, nachdem wir den Patienten verbunden haben, mit, wir haben eine Stereokamera, die quasi über dem OP-Situs hängt. Wenn wir dann ein Zeigeinstrument in den OP-Situs einhalten, können wir auf dem Monitor letztendlich sehen, wie würde die Schraube platziert werden. Das ist, sag ich mal, mittlerweile schon State of the Art. Mhm. Präziser wird das Ganze natürlich, wenn man zum Beispiel intraoperativ eine Computertomographie durchführen könnte. Also wir können es nicht, die großen Kliniken können sowas. Das ist etwas, wo ich sage, es gibt nochmal für das operative Endergebnis nochmal etwas mehr Sicherheit. Mhm. Das Ziel langfristig sollte natürlich sein, die Wirbelsäule bewegungserhaltend zu operieren. Ich habe es ja eben angesprochen. Das heißt, nicht unbedingt der Wirbelsäule die komplette Beweglichkeit zu klauen, sondern eine gewisse Restbeweglichkeit zulassen. Und wenn man da zum Beispiel Materialien findet, die ausreichend Zug und Druck aushalten, auch langfristig im Patienten Stabilität zu geben, das wäre wünschenswert. Und wenn man sich dann die Halswirbelsäulen anschaut, da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Bandscheibenprothesen einzusetzen, anstatt nur zu stabilisieren. Das sind Dinge, die im Endeffekt gut gedacht sind, aber das, was man nach 2 Jahren sieht, dass auch die Bandscheibenprothesen verknöchern. Das heißt, der Körper versucht da eine gewisse Stabilität reinzubringen, auch wenn der Operateur versucht hat, vorher bewegungserhaltend zu arbeiten. Mhm. Der Gedanke, der dahinter steckt, ist, dass die Fusion, die dann eintritt, die Bewegungseinschränkung so langsam stattfindet, dass der Patient eben weniger Folgeschäden hat. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Aber im Endeffekt glaube ich, dass zum Beispiel, was die Bandscheibenprothesen angeht, die Technik noch nicht ausgereift ist, weil die Biomechanik der Wirbelsäule einfach hochkomplex ist und nicht einfach nur durch zum Beispiel ein Scharnier ersetzt werden kann.
Das heißt, was bräuchten wir da Ihrer Meinung nach?
Robustere Materialien, die auch langfristig unter biologischen Bedingungen im Patienten verbleiben können. Mhm. Das wäre das eine. Und eine noch differenziertere biomechanische Berechnung von Implantaten. Mhm.
Das ist doch ein recht konkreter Wunsch. Sehr gut. Dann vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Nadir Garefi, Oberarzt der Wirbelsäulenchirurgie aus dem Helios Klinikum in Oberhausen. Vielen, vielen Dank für dieses tolle und informative Gespräch.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, wenn es euch auch gefallen hat, dann könnt ihr uns das gern zeigen, wenn ihr mögt. Zum Beispiel, indem ihr unsere Folge oder unseren Kanal einmal liked oder bewertet. Ihr könnt auch Folgen ganz einfach über einen Direktlink weiterempfehlen. Wir beantworten gerne auch noch über diese Folge hinaus eure Fragen, entweder persönlich oder über unsere Social-Media-Kanäle. Schreibt uns einfach dort an. Danke auch an euch, dass ihr heute mit dabei wart. Das war unsere vorerst letzte Folge für diese Staffel. Zum Thema Wirbelsäule haben wir noch ganz andere großartige und spannende Folgen. Ich verlinke sie euch auch gern nochmal in den Shownotes. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und hoffentlich bis ganz, ganz bald. Das war Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.